Am 6. März 2003 steht ein Flugzeug der nordafrikanischen Fluggesellschaft aus dem Land Algerien kurz vor dem Abflug. Die erste Offizierin ist pünktlich im Cockpit, der Flugkapitän allerdings erscheint nicht. Sie fängt also schon mal an, die Checklisten zu studieren, typischer Standard in der Luftfahrt, und sie berechnet all das, was zu berechnen ist, unter anderem das Startgewicht des Flugzeugs und was sich daraus ergibt. Geschwindigkeit für Start und so weiter. Der Kapitän kommt viel zu spät ins Cockpit und entgegen jeder internationalen Regelung in der Luftfahrt bringt er einen Freund mit ins Cockpit und kümmert sich auch nicht um sämtliche Vorbereitungen, sondern redet weiter mit dieser Person und diskutiert Dinge mit ihm durch. Als die erste Offizierin versucht, ihn zu briefen über all das, was sie schon durchgegangen ist, da unterbricht er sie abrupt, nur um sein Gespräch weiterzuführen. Auch der Abflug selbst wird von der ersten Offizierin durchgeführt, ist auch normal in der Luftfahrt, keine Probleme. Aber er ignoriert völlig das Durchgehen der Checklisten. Und die Checklisten vor dem Abflug sind unter anderem dafür da, nochmal in Erinnerung zu rufen, was machen wir genau in einem Notfall. Weil, wie ihr wisst, in der Luftfahrt zählen manchmal Sekunden und man hat keine Stunde zum Überlegen, was man denn jetzt wirklich machen soll, und googeln geht auch nicht mehr. Unter anderem geht es darum, was tun wir im Falle eines Ausfalls eines Triebwerks. Und während er weiterredet mit der bekannten Person, startet sie die Turbinen, rollt auf die Startbahn, startet das Flugzeug. Das Flugzeug, fast bis an die Gewichtsgrenze belastet, in einer sehr heißen Umgebung, fängt an zu rollen, hebt ab und nur Sekunden nach dem Verlassen des Bodens fällt ein Triebwerk aus. Prinzipiell ist das überhaupt kein Problem. Man muss nur die einstudierten Abläufe durchgehen. Nase nach unten, also Neigung verringern, Fahrwerk einfahren und mehr Schub auf das verbleibende Triebwerk. Ihr könnt euch denken, das war nicht, was passierte. Der Pilot, der sich eigentlich nur für sich selbst interessiert hatte, der jeglichen Respekt und Furcht vor der Herausforderung der Luftfahrt verloren hatte und alle wichtigen Abläufe ignoriert hatte, sich in falscher Sicherheit gewogen hatte, er reißt abrupt das Steuer an sich, macht in den 1 bis 2 Minuten, die dann folgen, alles falsch und stürzt mitsamt der kompletten Besatzung ab. Was war das Problem? Nun, er hatte wohl kaum Interesse für die Sicherheitsvorschriften, die aus gutem Grund da waren und zu beachten sind. Er fühlte sich anscheinend sicher genug und hatte auch keinerlei Respekt davor, was denn passieren könnte. Wir würden wahrscheinlich sagen, wie kann man sowas nur machen? Der hat doch durch falsche Sorglosigkeit alle anderen mit in Gefahr gebracht und schlussendlich sind sie auch gestorben. Er hätte es doch besser wissen müssen. Es war keine Unwissenheit, die er hatte. Wie also kann man so etwas nur tun? Wisst ihr, so wie dem Piloten geht es doch den meisten von uns. Wir wissen Dinge ganz genau, aber wir nehmen Abkürzungen oder wir missachten den guten Rat anderer oder wir arbeiten sogar entgegen unserem eigenen Gewissen. Dabei können wir teilweise sogar noch relativ ruhig schlafen. Und so manches Mal ist uns danach aufgefallen und wir haben uns gedacht, oh wei, das ist aber nochmal gut gegangen. Wir hätten vielleicht sogar andere mit reinreißen können über unsere Unachtsamkeit oder gegen das Gewissen handeln, als wir bewusst oder unbewusst diesen oder jenen Weg eingeschlagen haben. Nun, wir befinden uns im Buch Jona und wir legen dieses Buch Abschnitt für Abschnitt aus. Und in der ersten Predigt haben wir uns den großen Kontext des Buches Jona angeschaut. Wie Gott schon von Anfang an den Nationen verheißen hatte, es wird Segen und es wird ein Retter für euch kommen. Und dann haben wir uns angesehen, in welchem Kontext dieses Buch denn in den Propheten steht und wer Jona war und zu welcher Zeit all dies stattfand. Was die Feinde waren, was der geistliche Zustand des Volkes war. Und das letzte Mal hat Matthias über dieses Buch gepredigt. Der Kampf um Gottes Eigenschaften. Und wie Gott gerecht und gnädig ist. Wie uns dieses Wissen aber an für sich nichts bringt, sondern wir müssen Gottes Eigenschaften lieben und wir müssen sie auch leben. Heute starten wir mit dem Vers 4. Wir werden uns heute den Abschnitt von Vers 4 bis Vers 12 ansehen. Und in diesem Abschnitt geht es darum, dass Gott allmächtig ist, dass er der Herrscher ist und dass er in Wort und Tat gefürchtet werden soll. Die Überschriften der Themen, die wir uns heute in diesem Abschnitt ansehen werden, sind folgende. Erstens, alleiniger Allmächtiger. Zweitens, falsche Furcht. Und drittens, gefürchteter Gott. Alleiniger Allmächtiger. Wir werden sehen, wie Gott als allmächtiger Herrscher ist und dass er tut, was immer seinem Ratschluss entspricht, dass er exakt arbeitet und mit seinem Plan immer zum Ziel kommt. Falsche Furcht. Wir werden Jona betrachten, wie er zwar augenscheinlich gottesfürchtig ist, aber in Wirklichkeit, trotz guter Ausbildung und Theologie, nur all das durch seinen Mund ausspricht, aber nicht in die Tat umsetzt. Gefürchteter Gott. Zum Schluss kommt eine dritte Gruppe ins Spiel. Und zwar die Männer, deren Job bis heute nicht ungefährlich ist. Nichts für Leute mit schwachen Nerven. Die Seemänner. Die Gruppe mit ihrem Multikulti-Götterglauben ist die tragische Gruppe, unwissend zwischen zwei Fronten geraten. Und zwar zwischen die Front des alleinigen, allmächtigen Gottes und Jona, dem Mann mit der falschen Furcht. Sie müssen das Verhalten Jonas ausbaden und erleben Gottes massives Eingreifen, was allerdings am Ende dazu führt, was kaum einer von uns hier erwartet hätte. Also packt eure Seesäcke ein, lauft gemeinsam mit mir über diese schmale Blanke, die Holzbohle, die auf diesen Einmaster führt, den gerade Jona bestiegen hat. Wir begeben uns auf diesen Einmaster und fahren sozusagen an das Ende der Welt. Und wir werden Zeugen davon, dass Gott allmächtig ist, wie sich das äußert und warum wir Gott wirklich fürchten sollen. Und zwar in Wort und in Tat. Schlagt bitte gemeinsam mit mir eure Bibeln auf, das Wort Gottes, und lest gemeinsam den Abschnitt. Wir werden für den Zusammenhang nochmal ab Vers 1 anfangen und bis Vers 12 lesen, schauen uns aber im Ganzen die Verse 4 bis 12 an. Jona 1, ab Vers 1. Und das Wort des Herrn, er ging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive, die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Dabei zahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist los mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Da sprach er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser Sturm, dieser große Sturm und meinetwillen über euch gekommen ist. Im vorherigen Abschnitt haben wir gelesen, dass Gott Jona einen direkten Befehl gibt. Er soll zu den Heiden gehen. Er soll sozusagen zu den Barbaren gehen, um ihnen Gericht zu predigen. Sie waren für ihre Brutalität bekannt, die Assyrer. Aber bekanntlich war dieser Löwe, die Assyrer, gerade eher eine Katze. Und niemand wollte diese Katze gerade aufwecken. Jonas bekannte erste Reaktion ist also was? Flucht. Nix wie weg von Gott. Ja, der Prophet des Herrn macht sich auf die weite Reise, um vor dem Auftrag des Herrn zu fliehen. Er findet ein Schiff in Jaffo, bezahlt die Überfahrt und kommt mit an Bord. Was wir wissen. Das Schiff legt ab, es macht sich auf die Reise in die weit entfernte Stadt, die Seemänner tun ihren Job und wie wir gleich erfahren werden, legt sich Jona erstmal schlafen. Wir wissen nicht genau, wo sie gerade waren, aber sie waren auf jeden Fall irgendwo auf dem Meer, als plötzlich etwas passiert. Was wir hier im Buch Jona sehen, ist übrigens kein Bericht eines Journalisten. Es ist kein Journalist, der beobachtet, was hier gerade passiert und dann niederschreibt, was er mit seinen Augen sieht, sondern das Buch Jona gibt uns einen Einblick in das direkte Handeln Gottes. Jona 1, Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Gott selbst wird in dieser Sache gerade aktiv. Ich sage bewusst in dieser Sache, denn Gott lenkt das Weltgeschehen immer. Gott schläft und schlummert niemals. Gott lässt der Welt nicht einfach seinen Lauf. Er lenkt und leitet zu jeder Zeit souverän das Weltgeschehen. Und schaut mal in den Vers 3 rein. Dort finden wir mehrfach die Aussage, dass Jona flieht. Weg von dem Angesicht des Herrn. Stellt euch das mal vor. Jona denkt sich, ich hau ab vor Gott, weil Gott kann ja nicht hinter mir herkommen. Und auf dem Meer ist auch super, weil da kann Gott erst recht nicht hinkommen. Und dann geht er relativ schnell ins Schiff nach unten, um zu schlafen. Und was ist das Erste, was wir in Vers 4 lesen? Schaut mal in Vers 4 rein. Gott ist nicht weg. Wie so ein kleines Kind, was die Hände vor die Augen hält und denkt, du bist dadurch weg und du siehst es nicht mehr. Genauso versucht sich Jona hier zu verstecken, vor Gott. Aber der Vers, er macht es so deutlich. Gott macht einfach direkt klar, ich bin nicht weg. Und Gott warf oder er schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Gottes Reaktion ist unmittelbar, sie ist massiv, sie ist heftig. Ihr müsst euch da mal reindenken. Ja, wir lesen diesen Vers gerne wie folgt. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Nein, das ist nicht korrekt. Der Schreiber, der macht es in dem Text hier so deutlich. Achtet mal auf die Worte, die er hier benutzt. Auf Worte, die sich wiederholen. Auf Worte, die ähnlich sind. Oder die etwas aus mehreren Perspektiven beschreiben. Um es so deutlich wie möglich zu machen. Schleuderte, Großer Sturm, Zerbrechen drohte. Lasst mich das Bild noch deutlicher beschreiben. Hier steht nicht, und Gott ließ einen starken Wind wehen. Und Gott schleuderte. Es ist wie das Brüllen eines Löwen. Es ist wie ein wahnsinnig gewordener Bär, der an deiner Haustür steht und dabei ist, sie einzuschlagen. So liegt die Betonung hier auf dem massiven Eingreifen Gottes. Es ist nicht wie beim Federball, wo du schön diesen Ball so hin und her und hin und her schlägst, sondern eher wie beim Handball, wo der Handballspieler, wenn er vor dem Tor hochspringt, den Ball mit 120 bis 130 Stundenkilometer Richtung Tor wirft. Egal, ob der Torwart dazwischen steht oder nicht. Natürlich ist das hier eine Beschreibung, die der Schreiber für die Tat Gottes gebraucht, weil Gott keinen Körper hat. Gott nimmt nicht seine Hand und schleudert etwas. Aber er macht klar, mit welcher massiven Gewalt Gott hier agiert. Mit diesem großen Sturm, den Gott auf das Meer schleudert. Er sorgt nicht für eine Brise und es ist auch kein Sturm. Nein, hier entsteht etwas anderes. Ein heftiger, ein großer Sturm. Ihr kennt wahrscheinlich die Windskala für die Windgeschwindigkeiten. Das ist die sogenannte Beaufort-Skala, 1 bis 12 eingeteilt. 12 ist Orkan, ist relativ bekannt, wird aber auch inflationär benutzt. Oh, ach du meine Güte, wir haben Orkan. Aber ich will euch kurz vorlesen, was wirklich ein Orkan ist. Ein Orkan bedeutet außergewöhnlich schwere See, auf dem Land schwerste Sturmschäden und Verwüstung, auf dem Meer See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gicht gefüllt, keine Sicht mehr. Und jetzt Windgeschwindigkeit über 118 Stundenkilometer, das sind 32 Meter pro Sekunde. Und die Wellenhöhe ist über 14 Meter hoch. Und auch wenn wir hier in der Bibel keine Einteilung in eine Skala von 1 bis 12 sehen, die Beaufort-Skala gab es, glaube ich, zu diesem Zeit noch nicht, so haben wir trotzdem einen Anhaltspunkt dafür, dass es ein extrem schwerer Sturm gewesen sein muss. Und das Problem hier ist nicht, dass den armen Seeleuten schlecht geworden ist von den Wellen. Der Sturm, der war so massiv und die Wellen waren so stark, dass das Schiff, guckt in den Text, im Begriff war, auseinanderzubrechen. Wisst ihr, wie schlimm ein Unwetter sein muss, damit ein Holzschiff, nicht ein kleines Ruderboot, ein Holzschiff, auseinanderbricht? Könnt ihr euch vorstellen, wie es in dem Schiff geknallt haben muss, wenn die Wellen, diese Brecher gegen das Schiff geknallt sind? Könnt ihr euch das vorstellen, wie es gewesen sein muss, als all diese Wellen über das Schiff drüber gegangen sind? Wie die Seeleute wahrscheinlich nichts mehr gesehen haben, wie Stück für Stück kleine oder auch große Teile des Schiffes abbrechen? Und die Seemänner, das war deren Job. Die hatten sicherlich schon so einiges gesehen. Das waren ja keine Leute, die mit ihrem Hobby-Boots-Binnenführerschein über die Spree gefahren sind. Das war, womit sie ihr Geld verdient hatten. Und könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm es gewesen sein muss, wenn diese Männer panische Todesangst haben? Wir werden das später im Text noch sehen. Sie denken, das war's. Wir müssen sterben. Malt euch das mal aus, was Gott hier verursacht. Er benutzt die Natur und er lässt sie auflaufen zur brutalsten Gewalt. Die Wellen schlagen auf das Schiff, reißen an ihm, der Sturm ist unkontrollierbar, aus Menschensicht gesehen. Und Gott schleudert diesen Sturm exakt an die Stelle, wo er hingehört. Da, wo Jona im Boot liegt. Wer kann Wind und Wellen befehlen und sie gehorchen? Seht unseren Gott. Wer hält alle Meere in der Hand? Wer zählt jedes Korn im Wüstensand? Könige erzittern, wenn er spricht. Alle Schöpfung jubelt laut und singt. Seht unseren Gott. Er sitzt auf dem Thron, lasset uns anbeten. Seht unseren Herrn, keiner ist ihm gleich. Lasset uns anbeten. Das ist ein bekanntes Lied, das haben wir auch schon oft hier gesungen. Gott ist allmächtig. Und so beschreibt biblische Lehre Gottes Allmacht wie folgt. Gottes Allmacht beschreibt seine Fähigkeit, alles zu tun, was mit seinem Wesen im Einklang ist. Wenn Gott spricht, dann leuchtet Licht. Wenn Gott spricht, dann wachsen Pflanzen. Wenn Gott eingreift, dann bleibt die Erde stehen. Wenn Gott eingreift, dann teilt sich ein Meer. Wenn Gott wirkt, dann kommen Millionen von Heuschrecken über ein Land. Wenn Gott kämpft, dann verlieren ganze Armeen vor ihren Feinden. Wenn Gott eingreift, dann wird eine Jungfrau schwanger. Wenn Gott wirkt, dann dürfen Sünder Hand an seinen Sohn legen. Wenn Gott in seiner Allmacht wirkt, dann stehen Tote wieder auf. Und wenn Gott in seiner Allmacht wirkt, dann steht er von den Toten wieder auf. Wenn Gott in seiner Allmacht wirkt, dann erweckt er geistlich tote Menschen zum Leben. Und er macht ehemalige Feinde zu seinen Kindern. Wenn Gott in seiner Allmacht wirkt, dann vergeht diese Erde und sie löst sich auf. Wenn Gott in seiner Allmacht eingreift, dann entsteht ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das, ihr Lieben, ist die Allmacht Gottes. Das ist der Gott, der in diesem Moment aus der Sicht der Menschen massiv eingreift und einen zerstörerischen und tödlichen Sturm auf dieses Meer schickt. Aber gleichzeitig schaut in den Text, mit welcher chirurgischen Präzision Gott arbeitet. Die von euch mal ein Skalpell in der Hand hatten, wissen, dass man sehr genau am Menschen arbeiten muss mit einem Skalpell. Da reichen bei gewissen OPs Millimeter, um zwischen Tod und Leben zu entscheiden. Und genauso agiert hier Gott. Schaut euch nochmal den Vers am Ende an. Was steht da? Den Vers 4 am Ende. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand. Und das Schiff zu zerbrechen, was? Drohte. Seht ihr das? Zu zerbrechen drohte. Es war unmittelbar davor, aber es zerbrach nicht. Versteht ihr? Selbst diese brutal großen Wellen und der massive Sturm, er war so exakt eingestellt von Gott, dass das Schiff zwar zu zerbrechen drohte, aber es zerbrach nicht. Und auch das gehört zu Gottes Allmacht. Er arbeitet nicht wie der Baggerfahrer mit der Abrissbirne, Hauptsache das Haus ist nachher irgendwie in Grund und Boden, sondern er arbeitet mit einer höheren Präzision als jeder Chirurg auf dieser Erde. Und wisst ihr, selbst ein Chirurg, der extrem gut ausgebildet ist, er kann Fehler machen, aber Gott kann keine Fehler machen. Und der Chirurg, er hat das Objekt nicht in seiner Allmacht im Griff, aber Gott, er hat sogar das Objekt absolut im Griff. Und somit ist alles, was er tut, in seiner Hand. Und so muss auch Hiob nach 42 Kapiteln gestehen und sagen, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt bleibt. Und so nutzt Gott seine Allmacht, die er alleine besitzt, genau dieses Mittel, um den flüchtigen Jona dahin zu bringen, wo er ihn haben will. Wusste denn Gott nicht, dass Jona unwillig ist? Doch, das wusste er. Aber er treibt hier mit massivsten Mitteln seinen unwilligen Knecht genau dorthin, wo er ihn haben möchte. Und Gott macht das, obwohl Jona unwillig ist. Das ist ganz entgegen der Aussage, die manche sagen, wenn du nicht evangelisieren gehst, dann gehen Menschen verloren, Gott wollte dich ja benutzen, aber jetzt kann er leider nichts machen. Versteht ihr? Wir haben die Verantwortung und Gott macht uns auch verantwortlich für Dinge, die gegen seinen Willen sind. Und trotzdem ist er nicht auf uns angewiesen. Und wenn er will, dann sorgt er selbst dafür, dass unwillige Leute gehen. Und er benutzt hier bei Jona halt den Sturm und einen Fisch. In einer anderen Begebenheit benutzt er einen Esel, der spricht. Es ist nicht so, dass Gott immer exakt so handelt. Aber es zeigt, dass Gott als Alleiniger allmächtig ist und diese Allmacht auch in Bezug auf uns einsetzt. Und zwar so, dass sein heiliger Wille zustande kommt. Und so wird Gott die Daumenschraube hier noch etwas mehr andrehen. Während die Seeleute mit Jona reden, müssen sie erkennen, dass der Sturm immer weiter von Gott angetrieben wird. Also, Gott reagiert direkt und massiv auf Jonas Flucht und Ungehorsam und Widerwillen gegen seinen Befehl. Und es wird klar, Gott ist der Alleinige, Allmächtige. Und Jona? Jona ist alles andere als allmächtig, aber er hat andere Qualitäten. Die falsche Furcht. Während jetzt die Seemänner in Panik verfallen und sich schon im nassen Grab sehen, schläft Jona anscheinend den Schlaf des Gerechten. Jona 1, Vers 5. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Jona legt sich also unten ins Schiff und schläft. Aber nicht nur, dass er schläft, schaut mal in den Vers rein, ich habe es auch leicht betont. Hier nimmt der Autor wieder eine wesentlich deutlichere Beschreibung vor. Seht ihr das? Er schläft wie? Fest oder tief. Man könnte ja fast neidisch werden. Aber nicht nur, dass er schläft, schaut mal rein. Er schläft so tief, selbst bei dem Sturm. Da könnte der Neid noch viel größer werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr gerade mal über die Situation nachdenkt, in welcher Jona gerade ist, wie kann das denn dann sein? Er war gerade vor Gott geflohen, auf den direkten Befehl Gottes. Er war ungehorsam, er hatte sich direkt widersetzt. Wie geht's euch da? Stellt euch mal vor, ihr habt euch so richtig mit eurer Frau oder mit eurem Mann oder mit den besten Freunden oder mit Geschwistern in der Gemeinde so richtig verkracht. Und ihr seid schuld. Stell dir vor, du hast gerade gegen Gott gesündigt, ganz bewusst und hast dich ganz bewusst gegen ihn entschieden. Wie ist dein Schlaf dann so? Gehst du ins Bett? Ohne dir Gedanken zu machen, legst du dich auf dein Kissen und fällst in tiefen, guten, ausreichenden Schlaf. Oder ist es nicht so, dass wir uns eben dann abends hin und her wälzen? Gedanken scheinen gar nicht zum Stillstand zu kommen. Unser Gewissen klagt uns an. Und selbst wenn wir einschlafen, ist es ein unruhiger Schlaf. Der Psalmist schreibt in Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und der Apostel Paulus, als er, und es war nicht Sünde bei dem Apostel Paulus, aber als er in seinem Dienst war, er war so bedrängt von all dem, was um ihn war. Und er beschreibt das. Er hatte Schiffbruch erlitten, er war unter Räuber gefallen und er hatte Sorge um die Gemeinde. Und er sagt, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, Paulus schlief nicht. Wir sehen also, wenn die Umstände uns Menschen bedrücken oder wenn unser Gewissen belastet ist, weil wir gesündigt haben, dass der Schlaf nicht unbedingt einfach zu finden ist. Wenn die Seele beunruhigt ist, dann ist alles davon getroffen. Das Gegenteil davon können wir bei Jona sehen. Obwohl er einen direkten Auftrag von Gott bekommen hat und seine Reaktion überhaupt gar keine Kleinigkeit ist. Ich meine, er verlegt mal eben seinen Wohnsitz in ein fremdes Land, was er nicht kennt. Schläft er tief und fest. Und selbst das noch, als der Sturm schon ordentlich angefangen hat, das ganze Schiff durchzuschütteln. Wie kann das sein? Nun, er muss sich selbst relativ sicher über seine Richtigkeit gewesen sein und darüber, dass Gott falsch liegt. Er hatte keine Gewissensbisse anscheinend. Und das gleiche Verhalten werden wir übrigens noch in einer Predigt am Ende des Buches Jona sehen, wo Gott Jona sogar wortwörtlich fragt, ob sein Zorn denn jetzt eigentlich gerechtfertigt sei. Und Jona, er sagt Gott ganz klar ins Angesicht, ja, ich habe recht. Und er sagt damit, Gott, du liegst falsch. Irgendwann kommt dann der Kapitän zu Jona, weckt ihn im Übrigen mit Unverständnis, das sehen wir auch im Text, damit Jona auch seinen Gott um Hilfe anruft. Jona 1, Vers 6, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, sodass wir nicht untergehen. Der Elberfelder sagt sogar, steh auf, du Schläfer. Und er kann nicht verstehen, wie Jona denn in so einer Situation schlafen kann. Und er bittet ihn, sagt, ruf deinen Gott an. Und wir müssen da eins wissen. Diese Seeleute, die hatten alle ihre jeweiligen Götter. Die hatten einen Gott für den Krieg, die hatten einen Gott fürs Gebirge, die hatten einen Gott fürs Land und die hatten einen Gott für das Meer. Und sie denken jetzt, naja, Jona hat vielleicht auch noch so einen Gott und er soll ihn anrufen. Aber Jona scheint hier weder zu antworten, noch Gott um Hilfe anzurufen. Jona 1, Vers 7 bis 8. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Was wir hier sehen, ist ein komplett heidnisches Manöver. Es ist so, als hätten sie Tarotkarten gelegt. Ja. Ihr müsst das verstehen. Dieses lose Werfen war absolut heidnisch. In diesem Kontext. Und sie machten das, um herauszufinden in ihrem Götterglaube, was die Götter denn jetzt zu sagen hatten. Und siehe da, was passiert? Wir könnten jetzt sagen, rein zufällig fällt das Los auf Jona. Aber es ist kein Zufall. Gott zeigt durch dieses heidnische Manöver mit dem Finger auf Jona und sagt, du bist schuld. Gott lenkt hier alles darauf, dass Jona bloßgestellt wird und dass alle an Bord sehen, er ist der Auslöser. Und er tut es durch die Hand von Ungläubigen. Wir müssen das verstehen. Jona hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch brav seinen Mund gehalten. Als die Seemänner sagen, komm, lasst uns mal Lose werfen, damit wir wissen, wer hier schuld ist, da hätte er auch sagen können, Leute, ist Quatsch, ich war's. Ja, macht er nicht. Warum? Nun, wir können nicht in seinen Kopf reinschauen, aber wenn wir sein komplettes Handeln beurteilen, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass er wahrscheinlich gehofft hat, vielleicht fällt das Los ja auf irgendjemand anders. Wer weiß das schon. Er rechnete nicht mal hier mit dem absoluten Eingreifen Gottes. Und erst als die Seeleute anfangen, ihn auszufragen, da gibt er ihnen zwar keine einzige Antwort auf die Frage, aber zumindest antwortet er ihnen. Gott greift auf massive Weise ein. Jona ist mitten im Sturm, das Los fällt auf ihn. Aber Jona schweigt noch immer. Und in 1, Vers 9 antwortet er dann. Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Was ist hier Jonas Aussage? Nun, er sagt, ich bin ein Hebräer. Und mit dieser Aussage verortet er sich ganz theologisch treu dem Bundesvolk Gottes zu. Er sagt nicht, ich bin irgend so ein Mann aus dem Nordreich. Sondern dieses Wort, was er hier gebraucht, hat eine direkte Verknüpfung dazu, aus dem Bundesvolk Gottes zu sein. Und dann sagt er, dass er Gott fürchtet, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wir fangen mal mit der Beschreibung Gottes an. Die war speziell, denn die Heiden hatten ja für alles ihre Götter. Das haben wir uns eben schon angeguckt. Aber Jona antwortet in der Einzahl und sagt, er glaubt an diesen Gott Einzahl, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das ist eine besondere Aussage für die Seemänner, denn für sie musste das jetzt ein Übergott sein, denn deren Götter hatten immer nur spezielle Fachbereiche. Jona sagt aber, mein Gott, an den ich glaube, der hat alles im Griff. Die Erde und die See. Und für die Seemänner, für die Heiden war das zu dem Moment, das muss der Gott über allen anderen Göttern sein. Jona ist also theologisch absolut klar. Gut ausgebildet, seine Theologie stimmt, was er sagt, stimmt. Er macht den Leuten an Bord direkt klar, was los ist. Und was sagt er noch? Ich fürchte Gott. Und genau an diesem Punkt kommt es zum Problem. Und wir haben das in der letzten Predigt schon gesehen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir anwenden. Matthias hatte das in der letzten Predigt in zwei Punkten dargestellt. Gottes Eigenschaft zu kennen ist gut, aber von keinem Nutzen. Von Nutzen ist allein Gottes Eigenschaft zu lieben und zu leben. Und nun sagt hier Jona, er fürchte Gott. Und wenn wir seine Aussage beurteilen wollen, dann müssen wir wissen, was ist das denn dann in Realität? Und Jerry Bridges, er schreibt in seinem Buch Leben in Gottesfurcht, was ihr auch hinten finden könnt, Folgendes. Gottesfurcht ist Hingabe an Gott, die zu einem gottgefälligen Leben führt. Und wenn man die Bibel durchgeht, dann fällt auf, dass dieser Begriff hauptsächlich für zwei Gruppen genutzt wird. Auf der einen Seite haben wir die Gruppe der Ungläubigen und auf der anderen Seite haben wir die Gruppe der Gläubigen, für die es benutzt wird. Bei Ungläubigen, gottesfernen Menschen ist es die Furcht vor Gottes Gericht. Aber diese Furcht ist nicht dahingehend, dass sie sich wirklich Gott unterordnen und ihn in seinem Handeln fürchten und deswegen danach leben. Römer 3, Vers 18 ist ein Beispiel. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Oder in 5. Mose 6, Vers 1 bis 2, da wird es dann so gebraucht, dass klar wird, dass diese Gottesfurcht eine Auswirkung hat. Er sagt, sie sollen das Land in Besitz nehmen, damit du den Herrn, dein Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Satzungen und Gebote zu halten, die ich dir gebiete. Also wir sehen, die Gottesfurcht hat eine Auswirkung. Und die fehlende, echte Gottesfurcht im Ungläubigen hat schlussendlich keine Auswirkung. Ihr seht hier, wie der Gehorsam Gott gegenüber direkt mit der Gottesfurcht verknüpft wird. 5. Mose 6, Vers 13, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Auch hier, Gottesfurcht und Dienst ist wieder direkt zusammen. Und im Neuen Testament, die bekannte Stelle aus Philipper 2, Vers 12, daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Und hier zeigt Paulus auf, dass das Heil, die Rettung, eine Auswirkung haben muss. Er kommt aus dem Kontext daher, dass er den Philippern aufgezeigt hatte, dass sie einander höher achten als sich selbst sollen. Und dann zeigt er auf, dass Christus das ultimative Beispiel ist, der sich selbst erniedrigt hat, bis zum Tod. Und dann sagt er, genau so sollt ihr das tun. Christus, das größte Beispiel. Es ist die Ehrfurcht, der Respekt, die Ehrerbietung vor Gott, die den Gläubigen in diese Haltung versetzt, das zu tun, was Gott sagt. Die Gottesfurcht ist kein Gedankenkonstrukt, es ist kein toter Buchstabe, sondern es hat Auswirkungen auf das Leben der Menschen, die sie haben. Auf der einen Seite treibt die Liebe Gottes die Furcht aus, der Gläubige hat keine Angst mehr vor dem Zorn und vor dem Tod, vor dem Gericht Gottes. Aber der Heilige Geist bewirkt in dem Gläubigen dann eben die Gottesfurcht. Und Wilhelmus A. Brakel, der hat 1635 bis 1711 gelebt, ist ein paar Jahre her, er beschreibt das folgendermaßen und es ist so gut zusammengefasst. Er schreibt nicht Gottesfurcht, sondern er schreibt von der kindlichen Furcht. Die kindliche Furcht ist eine heilige Neigung des Herzens, die Gott in das Herz seiner Kinder erzeugt, wodurch sie aus Ehrfurcht vor Gott darauf bedacht sind, Gott nicht zu missfallen und sich ernsthaft bemühen, ihm in allen Dingen zu gefallen. Von Natur aus ist der Mensch zu keinem guten Werk fähig. Er findet keine Freude an Gott und er hat kein Verlangen, den Herrn zu fürchten. Er mag sich vor Gott fürchten, aber er kann ihn nicht richtig fürchten. Gott aber befähigt die Seinen, ihn zu fürchten. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Der Heilige Geist wird deshalb der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn genannt. Und auch in Apostelgeschichte 8 sehen wir, dass eben diese Gottesfurcht zu einer Handlung führt. Hier wird Stephanus gesteinigt und dann steht da, dass gottesfürchtige Männer kommen, um was zu tun? Um ihn zu beklagen und ihn zu begraben. Die Furcht vor Gott ist nicht mit der Angst gleichzusetzen, die manche Kinder vor gewalttätigen Vätern haben. Im Psalm 2, Vers 11 sehen wir das ganz besonders deutlich, denn da wird die Gottesfurcht mit etwas verknüpft, was wir so gar nicht machen würden. Da steht, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Hier ist ebenfalls dieser Dienst direkt mit der Furcht verbunden, die dafür sorgt, dass der Gläubige eben das tut, was Christus will. Aber auf der anderen Seite gehört genauso Freude dazu. Es ist nämlich nicht die Angst vor einem Gewalttäter, sondern es ist die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott selbst. Und sie sorgt dafür, dass derjenige, der Gott kennt und weiß, wie er ist, von Sünde lässt. Nehemia ist so ein gutes Beispiel. Als Nehemia wieder zurück nach Jerusalem in die Stadt kommt, da hatten einige angefangen, schlimme Dinge zu tun. Unter dem Volk. Und wisst ihr, was Nehemia sagt? Nehemia sagt, Nehemia 5, Vers 15 am Ende, ich aber mache es nicht so um der Furcht Gottes willen. Er fürchtete Gott und das hatte direkte Auswirkungen auf sein Leben, dass er eben nicht sündigte. Und das ist so, weil diese Personen Gott eben kennen. In 2. Mose 15, Vers 11, da wird ausgerufen, wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich, herrlich, in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertut? Sie haben so eine hohe Sicht von Gott, dass es zu einer Gottesfurcht führt. Die Größe, die Heiligkeit, die Allmacht, die Herrlichkeit und noch vieles mehr, das ist es, was den Gläubigen eben mehr und mehr Gott fürchten lässt. Und was können wir davon bei Jona sehen? Nur das Einzige, was wir bei Jona sehen, ist, er weiß ziemlich gut Bescheid. Er weiß um Gottes Eigenschaften. Er weiß sogar, dass der Sturm und seinetwillen von Gott geschickt wurde. Er sagt sogar, dass er Gott fürchtet. Aber es hat keine Auswirkungen auf Jona. Jona sagt, er fürchtet Gott und doch flieht er vor ihm. Jonas sagt, er fürchtet Gott und doch wartet Jona, bis Gott ihn durch das Los offenbart. Jona sagt, er fürchtet Gott und doch schläft er tief und fest, selbst als die See hochgeht. Jona sagt, er fürchtet Gott und doch schreit er eben nicht zu Gott um Rettung. Jona sagt, er fürchtet Gott und doch ruft er Gott nicht um Vergebung an. Jona sagt, er fürchtet Gott und doch bekennt er den Männern nicht seine Schuld, dass sie wegen ihm vielleicht umkommen müssen. Jona hat keine hohe Sicht von Gott, aber er hat eine hohe Sicht von sich selbst. Und diese große Verwechslung der Sicht von sich selbst und der Sicht von Gott, sie kommt beinahe bis dahin, dass er eine fatale letzte Entscheidung trifft. In Jona 1, Vers 12 sagt er, nehmt mich und werft mich ins Meer. Jona wusste nichts von einem Fisch. Jona hatte das Buch Jona nicht. Das ist wichtig zu wissen, weil wir lesen manchmal diese Bücher und denken irgendwie, dass die Leute in dieser Geschichte ja schon wussten, wie es ausgeht. Jona ist fertig mit seinem Leben. Es ist im Prinzip assistierter Selbstmord. Wir werden in der nächsten Predigt noch Sachen dazu hören. Er hatte keine Sicht über gottgegebenes Leben. Und wir werden das auch am Schluss des Buches nochmal konkreter feststellen. Da fragt er nämlich nicht die Seemänner, sondern er fragt Gott direkt, ob Gott ihm nicht das Leben nehmen kann. Es ist falsche Furcht, aber keine echte Gottesfurcht. Sein Handeln widerspricht seiner Aussage. Er fürchtet Gott nicht wirklich. Und jetzt denkt mal über Gottes Allmacht nach, wie wir sie eben betrachtet haben. Er spürte sie am eigenen Leib. Es war kein Gedankenkonstrukt. Und trotz des Wissens, trotz des direkten Spürens, trotz des Sehens, kehrt Jona nicht um. Er bereut nicht. Er bittet nicht um Vergebung. Und er flieht auch nicht zur Rettung zu Gott. Und so sind viele Menschen heute. Es gibt sie sogar in den Gemeinden. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sogar solche Leute bei uns in der Gemeinde sitzen. Menschen, die mitreden. Vielleicht bist du sogar ein Kind gläubiger Eltern. Alles gehört. Aufgewachsen. Aber das Herz ist tot. Seht ihr, nach außen kannst du dich gewählt und richtig ausdrücken und trotzdem kannst du tot sein. Das, was die Bibel uns über den geistlichen Zustand eines Menschen aufzeigt. Aber vielmehr ist es doch so, dass wir Christen Jona hier gleichen, oder? Wir wissen so viel. Wir sind jeden Sonntag, fast eine Stunde oder darüber, in dieser Gemeinde belehrt. Wir sind in Hauskreisen. Vielleicht sogar Bibelschule mit mehreren Lehrgängen gemacht. Theologiebücher auswendig gelernt. Und du kannst auf alles so gut antworten. Wenn die Leute dich fragen, dann hast du immer passende Antworten parat. Du wirkst so geistlich. Aber du ignorierst an einer oder an vielen Stellen das, was Gott in seinem Wort sagt. Anfangs, als du in die Situation kamst, da hat dein Gewissen noch appelliert an dich. Du hast noch bemerkt, hier ist Sünde. Aber je mehr du gesündigt hast, je mehr du das getan hast, was Gott nicht will, desto mehr ist es abgeflacht und weniger geworden. Du kannst sogar gut schlafen. Nach außen sieht alles top aus. Aber in dir drin, da guckt hoffentlich niemand rein. Und die Auswirkung deiner Sünde, sie wird klarer. Vielleicht sieht man es im täglichen Leben. Oder dann, wenn der Druck in dein Leben kommt. Es wird sichtbar. Wenn andere Leute in dein Leben reden, wenn sie dir anhand der Schrift aufzeigen, was in deinem Leben falsch ist und was du ändern musst. Es wird dann auffällig, wenn der Druck in dein Leben kommt, wenn Gott Druck bringt. Plötzlich kommt es heraus, wenn Gott anfängt, die Daumenschraube enger zu drehen. Oder wenn Beziehungen überhaupt nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast. Du bist mit Leuten im Krach. Dann wird sicher. Dann wird sicher sichtbar, ob du Gott wirklich fürchtest. Wenn nur dein Mund richtig redet, aber deine Beine in eine andere Richtung laufen, dann halt! Prüf dich! Fürchte ich Gott. Wenn Gott den Sturm in dein Leben kommen lässt und dein Fluchtinstinkt setzt ein und du bist schneller auf und davon im nächsten ausgedachten Paradies, oder du hörst ganz auf, überhaupt umzudenken und umzukehren, sowohl bei Menschen als auch vor Gott Buße zu tun. Du hast eine theologisch klare Sicht auf die Dinge, aber deine Reaktion und dein Handeln, es spricht Bände in die falsche Richtung. Und dann stell dir die Frage, fürchte ich Gott eigentlich? Seht Jonas konstantes Verhalten. und seine Uneinsichtigkeit. Sie bringt sogar die Seeleute in Todesgefahr. Das sind Fremde. Die hatten nichts damit zu tun. Seine Sünde hatte Einfluss auf andere. Und das ist auch ein Prinzip in der Bibel. Sünde reißt andere Leute mit. Aber was tun? Nochmal Brakel. Hat Gott nicht alle Vollkommenheiten in sich, die Ehrfurcht hervorrufen könnte? Er ist majestätisch, herrlich, allmächtig, heilig, gut und Ehrfurcht einflößend. Das ist sein Wesen. Wie kann also jemand ohne Furcht und Ehrfurcht in der Gegenwart Gottes sein? Ist es nicht angemessen und notwendig, dass du, der du von Gott geschaffen wurdest und von Gott Gnade empfangen hast, diesen majestätischen Gott fürchtest und vor ihm zitterst? Es ist so wie bei Jakobus, der schreibt, der Glaube ohne Werke ist tot. Es ist das gleiche Prinzip, die Gottesfurcht bringt den Gläubigen zu guten Werken. Die Gottesfurcht des Gläubigen, sie ist der Triebmotor, um Gott zu dienen, um seinen Willen zu tun und um Sünde zu lassen. Und das Verhalten, wisst ihr, bei wem wir das sehen können? Bei den Seeleuten. Es ist tragisch für die Seeleute, hier zwischen die Fronten geraten zu sein. Aber desto erstaunlicher ist ihre Reaktion. Wenn ihr euch den Vers 5 anseht, dann ist dort noch davon die Rede, dass sie alle ihre unterschiedlichen Götter um Hilfe anrufen. Sie sind in Panik, sie denken schon an den Tod und sie versuchen irgendwie, dem Tod von der Schippe zu springen, indem sie auf das Eingreifen von toten Göttern hoffen. Als das nichts bringt, fragen sie Jona, er soll seinen Gott anrufen, was Jona eben nicht tut. Aber nachdem Jona ihnen kundgetan hatte, dass er an den Gott des Himmels und der Erde glaubt, und Jona verwendet hier das Wort Yahweh, da überfällt sie Entsetzen. Schaut mal rein in Vers 10. Jona hatte das gerade gesagt und in Vers 10 steht, da gerieten die Männer in was? In große Furcht. Die sagen, warum hast du das getan? Und warum haben sie Furcht? Und warum fragen sie das? Steht drin im Vers. Weil sie wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh. Die Männer wissen um die Allmacht Gottes, denn sie haben es gerade am eigenen Leib, seit wer weiß, wie lange erlebt. Sie wissen, dieser Gott, er muss nicht vor dem Meer Halt machen. Er muss nicht am Strand stehen bleiben und muss hoffen, dass der andere Untergott irgendwie übernimmt, sondern er hat anscheinend alles im Griff. Und so wie sie sich vor dem Meer fürchten, mit noch viel größerer Furcht fürchten sie sich vor diesem Gott. Und davor, welche Dummheit Jona hier gemacht hat. Im Gegensatz zu Jona bemerken sie, dass sein Verhalten wirklich eine desaströse Auswirkung hat. Und wenn wir dann nochmal den Text durchgehen zu dem Vers 14 und 16, dann sehen wir, welche Auswirkungen diese Gottesfurcht, diese Furcht vor diesem Gott bei den Seeleuten hatte. Da schrien sie, die Seeleute, zu dem Herrn, Yahweh übrigens, und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes Willens untergehen. Rechne uns auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona, warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit dem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Wenn wir Jona betrachten, so sehen wir in dem Verhalten von Jona das Gegenteil von dem dieser Männer. Während er nicht umkehrt und keine Buße tut und nicht mit seinem Mund bekennt und keine Rettung bei Gott anruft, tun sie genau das Gegenteil. Es endet sogar darin, dass sie Gott anbeten, indem sie ihm Schlachtopfer darbringen. Auch dazu werdet ihr mehr in der nächsten Predigt hören. Ihr könnt schon gespannt sein. Diese heidnischen Seeleute, ihr Götterglaube wird im Fundament erschüttert und sie lernen den wahren Gott fürchten und rufen sogar was? Sie rufen zu ihm um Rettung. Und während Jona hier als ein Mann Israels und ein Mann Gottes, der zu den Heiden gehen soll, um ihnen Segnung, Gericht zu predigen, damit sie Buße tun können, während er flieht, müssen wir doch unsere Augen aufrichten auf den, der den Auftrag Gottes seines Vaters komplett ausgeführt hat. Es ist sehr interessant, dass es in den Evangelien eine sehr ähnliche Begebenheit gibt. Im Markus-Evangelium in Kapitel 4, Vers 27. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff. Ja, die Jünger sind gerade im Schiff unterwegs, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er, Jesus, war hinten in dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zur See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wir sehen hier viele Parallelen. Großer Sturm, ein Mann, der schläft, ein Boot, was droht unterzugehen und Männer, die Todesangst haben. Aber dieser Mann, der hier schläft, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Er ist der gleiche allmächtige Gott, den wir bei Jona schon gesehen haben. Denn er befiehlt in dieser Allmacht dem Wind und die Wellen, dass sie stumm werden sollen. Er ruft aus, die Elberfelder sagt: Schweig, verstumme. Und der Wind legt sich und es trat eine was ein? Eine große Stille. Er ist der Allmächtige. Als Mensch in einem Boot, nicht auf der Flucht vor dem Auftrag, sondern im Gehorsam auszuführen, was der Rettungsplan sein sollte seines Vaters. Er, der Sündlose, mitten unter Sündern, ihnen Rettung zu bringen. Im Gegensatz zu Jona kostete es im Übrigen Christus alles. Es kostete ihn alles, das zu tun, weil Christus musste den kompletten Zorn Gottes über sich ergehen lassen, den er auf Sünde hatte. Er ist der perfekte Jona. Und er ist dein Retter, wenn du gerettet bist. Das ist, was deine Ehrfurcht und deine Gottesfurcht anfeuert. Es hat ihn alles gekostet, dich zu retten. Und ihn sollst du fürchten. Und in ihm sollst du dich freuen. Denk daran, Gott ist der allein Allmächtige. Und durch seinen Sohn Jesus Christus hat er dich gerettet und gerechtfertigt. Ist es nicht angemessen und notwendig, dass du vor diesem Gott, der dich geschaffen hat, von dem du Gnade empfangen hast, dass du diesen majestätischen Gott fürchtest? Falsche Furcht ist Sünde. Prüfe dich selbst, ob nach außen alles top aussieht. Aber in Wirklichkeit fürchtest du Gott gar nicht. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Wir stehen alle in der Gefahr, nach außen etwas sein zu wollen, was wir in Realität überhaupt nicht sind. Übe dich in Gottesfurcht. Übe dich. Das ist Training. Das schreibt Paulus an Timotheus. Übe dich in Gottesfurcht. Und es ist die Gottesfurcht, die durch unser Handeln sichtbar wird in Wort und Tat. Wir sollen Gott auf wohlgefällige Weise dienen, mit Scheu und Furcht. Das ehrt ihn, aber nicht nur das. Wisst ihr, was Gott in seinem Wort sagt? Er erbarmt sich über die, die ihn fürchten. wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. Lasst uns beten. Großer Gott und Vater, wir wollen um Vergebung bitten, da wo wir Schauspieler geworden sind. Wo wir, um Menschen zu gefallen, so tun, als würden wir fürchten. Aber in unserem Herzen fürchten wir dich überhaupt nicht. Großer Gott und Vater, wir stehen in der Gefahr, immer und immer wieder, theologisch so gut zu sein, alles zu wissen und auf alles eine Antwort zu haben, aber dich nicht zu fürchten. Oh, es sollte uns aufrütteln, Herr, wenn wir darüber nachdenken, mit welcher Gewalt du bei Jona eingreifst. Denn Jona war genau wie wir. Ein Diener, der einen Auftrag hatte, alles wusste, aber doch nicht danach handelte. Er ist kein Übermensch gewesen und er war auch nicht schlechter. Aber wir sehen die Gefahr, Herr, die wir so oft eingehen. Und wir sehen deine Allmacht, mit der du reagierst. Herr, lehr uns, dich zu fürchten, denn es ehrt dich. Und Herr, danke, dass wir keine Angst vor dir haben müssen, sondern dass wir dich fürchten dürfen mit Freude. Danke, dass du dieses Mittel nutzt, um uns dahin zu bringen, wo du uns haben möchtest. Und du großer Gott, ich bete für alle die, die hier sitzen und hier zuhören und nur eine Furcht haben, nämlich davor, dass du richten wirst. Ich bete darum, Herr, dass sie umkehren und Buße tun und dass du sie rettest, denn du bist ein Rettergott. Danke für dein Erbarmen und für deine Liebe, die du zu uns hast. Wir wollen dich preisen, dich anbeten und dir singen. Amen.